So, los geht's. Hallo. Erstmal vielen Dank. Jean-Luc hat eine E-Mail bekommen. Da hat er sich sehr darüber gefreut. Inzwischen diskutieren wir, ob er eine eigene E-Mail-Adresse braucht. vielen Dank. Ich werde noch heute auf diese Anfrage reagieren und eine Podcast-Folge machen. Der Kollege mit der interessanten Frage vom letzten Mal ist, glaube ich, nicht da. Sehen ihn jetzt gerade nicht. Da habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht und hoffe, dass die irgendwie hilfreich ist. Ich fand es jedenfalls spannend. Danke für die tollen Fragen, die Sie mir stellen. Jetzt gucke ich, alles ist an. Ja, ich möchte zum kleinen Satz von Fermat eine Bemerkung machen. Das war das, was wir am Ende der letzten Vorlesung bewiesen haben. Wir gucken nochmal kurz rein, wie der Satz aussah. Da haben wir eine Primzahl g und eine ganze Zahl a. Und dann gilt a hoch g kongruent zu a hoch g. Wenn p kein Teil von a ist, was das gleiche heißt, wie dass die Teiler dran sind, wenn p ist eine Primzahl, dann gilt noch ein bisschen was Spezielleres, nämlich dass a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist modulo p. Insbesondere kann man daran sehen, dass a ein multiplikatives Inverses hat, modulo p, nämlich a hoch p minus 2. Das sind so Infos, die da drinstecken. Und ich möchte kurz zeigen, warum die Voraussetzung, dass p eine Primzahl ist, tatsächlich wichtig ist. Wir verallgemeinern das später, aber man muss eben auch wirklich was tun. Man kann nicht einfach diesen Satz, so wie er da steht, benutzen, wenn p keine Primzahl ist. Dazu möchte ich das Beispiel anschauen, dass wir anstatt einer Primzahl p die Zahl 6 benutzen und als ganze Zahl a, die ist immerhin teilabtrennt, also die Zahl a gleich 5 ist immerhin teilabtrennt zu 6, aber wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir a hoch p minus 1 ausrechnen. Das ist dann 5 hoch 5 und wir wollen jetzt rechnen modulo p, also modulo 6. Und da ist eine gute Möglichkeit, wie man das machen kann, dass man diese Potenz aufteilt. Ich rechne jetzt also nicht 5 hoch 5 aus, sondern wenn ich Kongruenzrechnung mache, dann teile ich die Rechnung auf in kleinere Stückchen und reduziere dann immer modulo der Zahl, modulo der ich rechne, um die Zahlen möglichst klein zu halten. Das sind Rechentricks, die Sie sowieso später brauchen, also können wir jetzt schon direkt anfangen, das zu üben. Ich schreibe das also jetzt als 5 Quadrat mal 5 Quadrat mal 5. Und warum teile ich das so auf? Naja, weil ich im Hinterkopf habe, dass ich modulo 6 rechne und 5 Quadrat ist 25, 24 ist durch 6 teilbar. Das heißt also, ich gucke mir diese Potenz an und schaue dann, welche Potenzen von 5 reduzieren sich modulo 6 ganz schnell und ganz einfach. Einfach deswegen, weil ich mich natürlich auch verrechne, genau wie Sie, und ich will mich nicht so oft verrechnen. Und dann gucke ich einfach, wie kann ich die Potenz so aufteilen, dass ich da möglichst gute Teilpotenzen habe, die ich modulo 6 in diesem Fall gut reduzieren kann. Und da bietet sich hier 5 Quadrat einfach an. So, das ist jetzt kongruent mod 6 zu, naja, 25 ist 1 mod 6, nochmal 25 ist auch 1 mod 6, also 1 mal 1 mal 5, und das ist kongruent zu minus 1. 6 und nicht 1. Das heißt also, das, was wir erwarten würden mit dem kleinen Satz von Fermat, das stimmt hier nicht. Das ist okay, p ist ja hier auch keine Primzahl, aber da sieht man, dass es wirklich schon für kleine Zahlen schief gehen kann, wenn p keine Primzahl ist, und das bedeutet, dass, wenn wir das verallgemeinern wollen, wir auch wirklich nochmal arbeiten müssen. Dieses Beispiel soll also zeigen, dass die Voraussetzung, dass p eine Primzahl ist, hier wirklich wichtig ist. Jetzt wäre der Moment, mir mitzuteilen, falls irgendwo anders Nachfragen aufgetaucht sind. Zum letzten Mal. Irgendwas, was bei Ihnen hängen geblieben ist, was Sie noch nachfragen möchten. Nö, sieht nicht so aus. Dann können wir jetzt mit einem neuen Thema beginnen, innerhalb dieses Kapitels, nämlich mit dem Thema Eulersche Phi-Funktion. Die Eulersche Phi-Funktion kommt erstmal sehr intuitiv daher. Wir nehmen die natürliche Zahl n und zählen, wie viele von den Zahlen von 1 bis n zu n-Teilern sind. Das ist ja Zuerst gucken wir uns also die Menge der zu n teilerfremden Zahlen an im Bereich von 1 bis n. Diese Menge heißt tfn, so wie teilerfremd zu n. Und wichtig ist, dass ich bei tfn eben nicht irgendwelche zu n teilerfremden Zahlen angucke, sondern nur die im Bereich von 1 bis n. Das ist wichtig, sich das zu merken. Und dann zähle ich und die Anzahl der Elemente in tfn ist dann phi von n. Und auf diese Art und Weise können wir eine Abbildung definieren von der Menge der natürlichen Zahlen in sich selbst. Diese Abbildung heißt Phi, es ist die Standardbezeichnung, und das heißt Eulersche Phi-Funktion. So sieht das aus. Und es kommen auch gleich Beispiele und wir wenden auch sofort an, was diese Funktion so kann und überlegen uns, wie man Werte dafür ausrechnet. Aber vorher möchte ich einen Bezug herstellen, mal wieder zur Ringtheorie. Und zwar mit folgendem kleinen Lemma. Ah, ich schaue mal, ob ich das so einstellen kann, dass Sie beides sehen. Moment. Na, gerade so. Sie müssen mir sagen, ob Sie das so besser finden, wenn Sie beides sehen.
So wie davor.
Davor war es halt größer, ne?
Ja.
Das müssen Sie mir jetzt sagen. Wer findet es so besser, wenn man beides sieht? Das sind ein paar. Wer findet es besser, wenn man weniger sieht und dafür größer? Das sind ein paar mehr. Okay, dann gehe ich da zurück. Das heißt also, wir erinnern uns nochmal, wir zählen, wie viele Elemente von 1 bis n Teilerfremd zu n sind. Und das Lemma, das wir zeigen wollen, 714, das ist dann jetzt ein bisschen größer. So. Da zeigen wir, dass es einen Zusammenhang gibt zum Faktoring z modulo nz. Und zwar ist der Zusammenhang, dass uns phi von n sagt, wie viele von den Elementen in diesem Faktoring ein multiplikatives Inverses haben. Okay, dann gucken wir jetzt mal, warum das so ist. Wir haben da ja so eine Aussage der Form, irgendeine Anzahl ist dasselbe wie irgendeine andere Anzahl und ich beweise das jetzt in Form einer Genau-Dann-Wenn-Aussage. Ich zeige nämlich, wenn eine Zahl etwas zu phi von n beiträgt, wenn sie also in der Menge tfn liegt, dann korrespondiert dazu im Faktoring ein Element mit einem multiplikativen Inversen. Wenn ich das so 1 zu 1 hinkriege, dann habe ich diese Aussage gezeigt. Jetzt beginne ich also mit einem Element, was zu phi von n beiträgt, sprich mit einer Zahl aus tfn. Und dazu sei, ach, das steht gar nicht da, da sollte sowas stehen wie sei n natürliche Zahlen. Dann schreibe ich das jetzt im Beweis hin und mache das dann später noch. Und das hätte im Lemma stehen sollen, Entschuldigung. So, und ich beginne mit einer Zahl C aus TFN. Und ich möchte jetzt gerne zeigen, dass die von C repräsentierte Restklasse im Faktoring Z modulo NZ multiplikativ invertierbar ist. Und das mache ich, indem ich mir überlege, naja, C und N sind nach Definition teilerfremd, haben also im Ring Z der ganzen Zahlen unter anderem den GGT 1. Der andere ist minus 1. Und dann verwenden wir Lemma 319, was uns sagt, dass man im Faktoring GGTs so als Linearkonvention schreiben kann. Und das tun wir jetzt mit dem GGT, für den ich mich gerade entschieden habe, mit 1. Her. Ich nehme mal x und y. Also sei mit Lemma oder Satz, das ist immer die Frage. Satz 319. Also sei x, y, so. Das Bild, wie auch immer ich das machen. 1 gleich 10 mal x plus den Trick haben wir so ähnlich schon gesehen, der kommt auch noch ein paar Mal. Jetzt drücke ich das Ganze als Kongruenz aus, modulo n. Ich sehe jetzt nämlich, 1 ist Kongruenz zu c mal x, modulo n. So, Und das kann ich wiederum so interpretieren, naja, die von 1 repräsentierte Nebenklasse in den Faktoren ist dieselbe wie die von c mal x repräsentierte. Und wie funktioniert nochmal die Multiplikation im Factoring? Das war doch so, dass man Repräsentanten multipliziert. Das heißt also, das, was hier steht, sagt uns einfach, n mal z plus c mal n mal z plus x ist dasselbe wie n mal z plus 1, also das einzelne Element im Ring. Und das bedeutet, dass n mal z plus c mal n mal z plus x das gleiche ist wie n mal z plus 1. Und das ist das einzelne Element im Ring z modulo nz. Entschuldigung, das ist jetzt nicht so gut zu lesen. Bitte, wenn Sie hinten sitzen und das, oder überhaupt, egal wo Sie sitzen, wenn Sie das nicht gut lesen können und wollen, dass ich das nochmal vorlese, dann jetzt bitte kurz hier schreiben. Wer braucht das? Sie gucken mich heute irgendwie besonders freundlich an. Habe ich was im Gesicht? Bist du der Klassiker, oder? Dass man irgendwie Farbe im... Nee. Sie schauen mich einfach freundlich. Danke, ich weiß es sehr zu schätzen. Ich habe gedacht so, ja. Ist es ausreichend? Wir haben jetzt hier stehen, dass wir da so ein Produkt haben. C und X repräsentieren jetzt jeweils Restklassen, die multiplikativ invertierbar sind, denn wenn man sie multipliziert, kommt ja das einzelne mit des Rings raus. Das ist okay, oder? Für die eine Richtung? Wem reicht es nicht? Genauso gehen wir jetzt in die andere Richtung. Wir haben jetzt also gezeigt, dass wir zu jedem Element aus TFM ein multiplikativ invertierbares Ringelement finden. So. Jetzt machen wir das gleiche zurück und dann haben wir eine 1 zu 1 Korrespondenz und damit ist das Lemma bewiesen. Umgekehrt sei, wie heißt das Ding? B umgekehrt sei N mal Z B aus dem Faktoring so dass N mal Z multiplikativ ist. In diesem Ring. Jetzt habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Repräsentanten B auswählen kann. Das alte Problem. Aber innerhalb der Menge 1 bis n finde ich nur genau eine Möglichkeit für B. Ich suche jetzt also einfach den Repräsentanten B aus, der in der Menge 1 bis n liegt. Dann teilabfremd zu n sein muss und deswegen beiträgt, wenn wir zählen für phi von n. Und das machen wir, indem wir unser multiplikatives Inverses wirklich hernehmen. Sei jetzt also n mal z plus a. So, dass das so multiplikatives Inverses dazu ist, was also nz dann benutze ich wieder die Rechenregeln für die Multiplikation. Wenn ich hier multipliziere, multipliziere ich die Repräsentanten. Also habe ich dann b mal a gleich, also repräsentiert die gleiche Restklasse wie mit 1. Und das heißt folgendes. B mal a gleich n mal z plus 1. Das heißt, jetzt argumentiere ich einfach rückwärts, wie oben. Wenn a mal b, beziehungsweise b mal a, das ist egal, und 1 die gleiche Restklasse repräsentieren, dann sind sie modulo n kongruent. So, und jetzt argumentieren wir auch wieder auf eine Art und Weise, die noch häufiger kommt. Hier auf der rechten Seite steht 1 und 1 ist teilabfremd zu n. Klar, 1 und n haben GGT 1 bzw. minus 1. Dann muss das, was auf der anderen Seite steht, auch teilabfremd zu n sein, denn wir sind ja kongruent. Das heißt also, dass wir jetzt schlussfolgern können, dass b mal a teilabfremd zu n ist. Dann müssen die einzelnen Faktoren auch teilabfremd zu n sein, denn wenn es da einen gemeinsamen Faktor gäbe, wäre es ja ein gemeinsamer Faktor des Produkts mit n. Also haben wir jetzt aus dieser Kongruenz geschlussfolgert, dass sowohl B als auch A Teilerfremd zu N sind. Insbesondere ist dieses B, was wir hier als Repräsentant hatten, Teilerfremd zu N, liegt in der Menge 1 bis N, also in TFN, trägt also zu viel von N bei. Gesehen, die wir im Laufe der Zeit auch häufiger brauchen. Und bevor wir uns näher damit befassen, wie man Werte für die Eulersche Phi-Funktion systematisch ausrechnet, gucken wir mal ein paar Beispiele an und machen das erstmal ganz naiv. Wir schauen also wirklich einzelne Zahlen an und gucken immer, ob die Teilerfremd sind zu der Zahl, um die es geht. Das ist Beispiel 715 und auf Wunsch mache ich dann gleich auch gerne noch mehr Beispiele. Die Eulersche Phi-Funktion startet ja in n, das heißt die kleinste Zahl, um die wir uns kümmern müssen, ist die 1. Und wenn ich mir die Menge TF1 angucke, dann liegt da genau die Zahl 1 drin. Das heißt, Phi von 1 ist 1. Phi von 2 ist auch 1. Denn die Menge, die ich mir angucke, ist ja die Menge 1, 2. 2 ist nicht teilerfremd zu sich selber. 1 ist Teilerfremd zu 2, also bleibt da genau dieses eine Element übrig für TF2 und das zähle ich und dann kommt halt der Wert 1 raus. Phi von 4 ist ein bisschen interessanter, da muss ich mir die Menge 1, 2, 3, 4 anschauen. 2 und 4 sind nicht Teilerfremd zu 4, denn sie haben ja die gemeinsamen Teiler 2 bzw. 4, aber 1 und 3 sind Teilerfremd zu 4, die beiden tragen also bei und dann zähle ich insgesamt 2 Elemente. In TF4 und dementsprechend ist Phi von 4 2. Für Primzahlen können wir uns sofort eine Rechenregel überlegen, denn bei Primzahlen ist ja gerade der Witz, dass sie nur genau zwei verschiedene Teiler haben, nämlich 1 und sich selber. Das heißt, wenn ich auf Teilerfremdheit prüfe, muss ich ja nur gucken, ist die Zahl, die ich da habe, ein Vielfaches von P oder nicht. Und ich schaue ja die Zahlen von 1 bis P an. Alles, was kleiner ist als P, ist kein Vielfaches von P. Ich gehe ja nur bis 1, ich habe ja die 0 nicht mit dabei. Das heißt also, dass wenn ich mir jetzt die Zahlen von 1 bis p angucke, dass dann außer p alle Teilerfremd zu p sind. Und deswegen ist phi von einer Primzahl immer die Primzahl selber minus 1. Das ist eine ziemlich einfache Frage. Und dann zum Schluss habe ich noch tf von 10 da stehen als Beispiel. Wenn ich mir 10 angucke und dann die Zahlen von 1 bis 10, dann muss ich ja auch immer nur gucken, welche davon haben gemeinsame Teiler mit 10? Also sollte ich mir einmal klar machen, wie die Primfaktorzerlegung von 10 aussieht. 2 mal 5. Und dann gucke ich halt Vielfache von 2 an und Vielfache von 5. Und lande dann dabei, dass nur 4 Elemente aus der Menge von 1 bis 10 Teilerfremd zu 10 sind. Nämlich 1, 3, 7 und 9. Und dementsprechend ist die von 10 gleich 4. Hoffentlich haben diese Überlegungen für kleine Zahlen Sie davon überzeugt, dass man das nicht für große Zahlen so machen möchte. Wir möchten jetzt vielleicht nicht so zu Fuß Phi von 100 ausrechnen, oder? Oder Phi von 500? Oder Phi von 2022? Vielleicht nicht. Wir können aber, bevor wir zum chinesischen Restsatz kommen, der dann so die Lage für uns klärt im Wesentlichen, und der ist auch sonst interessant und der ist alt. Vorher möchte ich mir für Primzahlpotenzen was überlegen. Wir haben jetzt gesehen, für Primzahlen ist es einfach. Wir haben gesehen, für zusammengesetzte Zahlen wird es sehr schnell sehr nervig. Aber ich behaupte, dass man für Primzahlpotenzen noch ganz gut was machen kann. Sodass wir uns danach nur noch kümmern müssen, also worauf ich hinaus will vielleicht. Ich motiviere mal ein bisschen was zu. Wenn ich irgendeine Zahl n später habe und möchte phi von n ausrechnen, dann ist jetzt mein Plan, dass ich n in Primfaktoren zerlege, in der Hoffnung, dass ich das dann so stückchenweise machen kann. Das heißt, wenn wir Folgendes tun können, wenn wir n schreiben können als Produkt von Primzahlpotenzen, und ich erfinde jetzt was und führe das nicht ordentlich ein, irgendwie so, der Der Witz wäre, dass wir für die einzelnen Primzahlpotenzen die Idee haben und eine Idee dafür, wie sich die Phi-Funktion verhält, wenn man versucht, so, ein Produkt von Primzahlpotenzen irgendwie aufzusplitten. Das ist das, worauf wir jetzt hinaus wollen. Und fangen wir mit der Idee dafür an, also mit der Idee für Primzahlpotenzen. Und ich motiviere das mal mit zwei konkreten Beispielen. Das ist jetzt unordentlich, aber ich hoffe, damit kommen wir klar. Das ist ja nur zur Motivation. Mich interessiert Phi von 8, also Phi von 2 und 3. Jetzt gucke ich mir also die Zahlen von 1 bis 8 an und ich möchte gucken, welche davon teilerfremd zu 8 sind. Und der Witz ist, dass 8 eine Primzahlpotenz ist, 2 hoch 3. Teilerfremd zu 8 zu sein heißt also, dass man kein Vielfaches von 2 sein darf. Richtig? Wenn ich jetzt also die Zahlen von 1 bis 8 mal durchgehe und gucke, dann muss ich doch einfach nur schauen, was davon ist ein Vielfaches von 2 und was nicht. Naja, Vielfaches von 2, Vielfaches von 2, Vielfaches von 2, Vielfaches von 2. 1, 2, 3, 4 Leute, also jede zweite Zahl ist ein Vielfaches von 2. Und ist deswegen nicht teilerfremd zu 8. Und die anderen, die übrig bleiben, die hier, die tragen zu TF8 bei. Und deswegen ist Phi von 8, 8 minus 4, die wir rausgeworfen haben, also Phi. 4. 4. Und jetzt kommt noch ein Beispiel. Vielleicht sehen Sie dann schon ein Muster, weiß ich nicht. Wir machen noch 27 und ich schreibe jetzt nicht die Zahlen von 1 bis 27 alle hin, aber wir überlegen uns, ob man mit dem gleichen Prinzip zählen kann. Diesmal ist es halt 3 hoch 3. So, und dann fangen wir irgendwie an. Und überlegen wir genauso, 3 hoch 3, Primzahlpotenz, das heißt, man ist teilerfremd dazu genau dann, wenn man nicht durch 3 teilbar ist. Heißt also, wir müssen jetzt in der Menge 1 bis 27 die Vielfachen von 3 aussortieren. Und das ist jede dritte Zahl. 1, 2 nicht, 3 ist durch 3 teilbar. 4, 5 wieder nicht, 6 ist wieder durch 3 teilbar. Und so weiter. Jede dritte Zahl, das heißt, von den 27 Zahlen habe ich insgesamt 9, die ich rauswerfe. Und dann bleiben, wenn wir es richtig gemacht haben, 18 übrig, die teilerfremd sind zu 27. Und dann müsste das der richtige Wert sein. So kann man systematisch bei Primzahlpotenzen gucken. So. Sehen wir eine Formel? Wir haben quasi die Zahl genommen und dann haben wir abgezogen, wie viele von den Leuten durch P teilbar waren. Und wie viele waren das immer? So, hier oben bei 8, da war es jede zweite, insgesamt die Hälfte. Hier bei 27 war es jede dritte, also insgesamt ein Drittel der Zahlen gebracht, ja?
Also nach p hoch minus 1, die ich quasi abziehe, also lande ich da bei p hoch e minus
genau.
1. Genau, ja.
Genau, danke schön. P hoch e ist die Zahl, mit der wir angefangen haben. Und wenn wir jede Pete abziehen, ist es so, wie Sie gesagt haben, wir teilen quasi einmal durch p, das heißt, wir haben p hoch e minus 1. Und das kann man auch noch anders schreiben, wenn man möchte, aber das ist das, was wir denken, was für Primzahlpotenzen passieren wird. So, dann können wir jetzt uns mit dem zweiten Schritt beschäftigen. Ich hatte das ja motiviert, indem ich gesagt habe, wir wollen Phi von n ausrechnen, indem wir n in Primfaktoren zerlegen. Und dann einerseits benutzen, dass wir bei Primzahlpotenzen wissen, was los ist, und andererseits noch irgendwie rausfinden, wie sich denn Phi verhält in Bezug auf Produkte. Das heißt, dass das jetzt der nächste Schritt ist, sich Produkte anzugucken. Und wenn man eine ordentliche Primfaktorzerlegung macht, was weiß man dann über die beteiligten Primzahlpotenzen? Also, da drüben, das sind einfach, hatten wir irgendwo ein Beispiel, wo das geht. Wir hatten da die 10, das würde man ja schreiben als 2 mal 5. Wenn es 20 wäre, wäre es halt 2 Quadrat mal 5 und so weiter. Wenn ich eine ordentliche Primfaktorzerlegung habe, wo ich wirklich immer die Potenzen so zusammenfasse, dass immer dass jede Primzahl nur einmal als Basis sozusagen steht. Was weiß ich dann über die verschiedenen Potenzen, die da stehen? Wie verhalten die sich zueinander? Dann Potenzen von 2, von 3 vielleicht oder 5 oder 7 oder was auch immer. Aber wie verhalten die sich zueinander? Was für Eigenschaften kann ich da vielleicht benutzen, die mir beim Rechnen mit 4 helfen? Noch keine Idee? Okay, dann gucken wir mal, ob uns Ideen kommen. Während wir weitermachen, wir beweisen jetzt erstmal ein Hilfsmittel. Das ist der chinesische Restsatz und der ist auch für sich genommen interessant. Der ist nicht nur im Kontext mit der oder im Kontext der eulerschen Sie-Funktion interessant, sondern auch sonst, Gesundheit. Man könnte den auch einbetten in das Thema Lösen von Gleichungen oder Lösen von Kongruenzen. Denn so ist der jetzt formuliert. Aber er hat neben diesen praktischen eben auch theoretischen Nutzen. Manchmal möchte man einfach nur sehen, dass es irgendwas gibt mit einer bestimmten Eigenschaft. Und dann ist der chinesische Restsatz ganz toll. Gucken wir mal, was der uns sagt, was es gibt. Wir beginnen mit irgendeiner natürlichen Zahl k und dann mit k paarweise teilerfremden ganzen Zahlen. Hier steht sogar natürliche Zahlen, aber das teilerfremd bezieht sich ja auf einen Ring, also auf die ganzen Zahlen. Wir haben also jetzt m1 bis mk, paarweise teilerfremd. Okay. Dann haben wir noch irgendwelche ganzen Zahlen, a1 bis ak. Über die setzen wir nichts weiter voraus, es sind einfach nur ganze Zahlen. Und dann schreiben wir für jedes i von 1 bis k eine Kongruenz hin mit einer Variablen. Die Kongruenz geht dann immer so, x kongruent zu ai, zu der ganzen Zahl, modulo mi. Mi sind die besonderen Zahlen, die paarweise teilerfremd sein sollen. Das gibt uns jetzt ein System von insgesamt k Kongruenzen, für jedes i ein. Und der Witz ist, das ist die Aussage des Satzes, dass man eine ganze Zahl finden kann, die all diese Kongruenzen gleichzeitig hat. Ich kann also, ich erfinde kurz ein Beispiel, wir können da später noch drauf zurückkommen. Ich finde eine ganze Zahl, die gleichzeitig kongruent zu ihrer Lieblingszahl ist, Modulo 2, und zu ihrer Lieblingszahl, Modulo 3, und zu ihrer Lieblingszahl, Modulo 7. Das finden wir, dass das alles gleichzeitig geht. Der Satz sagt nicht, wie wir das finden, aber wenn wir im Beweis genau hingucken, kriegen wir eine Idee, wie man das bastelt. Und danach, das werde ich jetzt noch nicht auflösen, sondern ich lasse es kurz so stehen. Ja, das hat was mit der Eulerschen Sie-Funktion zu tun und wir sehen gleich was. Aber erstmal beweisen wir den chinesischen Restsatz. Der übrigens so heißt, weil der wirklich alt ist und einem chinesischen Mathematiker und Astronomen zugeschrieben wird, der das irgendwie benutzt hat für Berechnungen. Wir haben da so verschiedene Zwischenschritte und insgesamt argumentieren wir mit Induktion über K. Vollständige Induktion über die Anzahl der Kongruenzen, die wir da gleichzeitig lösen wollen. Was ist mit K gleich 1? Dann habe ich nur eine Kongruenz und die löse ich, indem ich einfach das Element nehme, was da steht. Also wenn ich nur die Kongruenz habe, x kongruent a1 modulo m1, dann setze ich einfach a1 ein und das tut's. Und da ich keine weiteren Kongruenzen habe, auf die ich Rücksicht nehmen muss, ist es das dann. Die Kongruenz. Also nichts weiter zu tun, das steht einfach da. Und wir können die vollständige Lösungsmenge hinschreiben, wenn wir wollen. Die vollständige Lösungsmenge für die Kongruenz ist dann einfach m1 mal z plus a1. Also einfach a1 plus alle Möglichkeiten für Vielfache von m1. So, das war noch nicht so spannend. Ab jetzt sei k mindestens 2. Und die Aussage wenn wir nur k minus 1 oder weniger Kongruenzen haben. Und die Aussage sei richtig. Ich schreibe es mal so an, für Systeme mit höchstens k minus 1 Kongruenzen. Man hätte auch einfach sagen können, es soll für die Systeme von 1 bis k minus 1 oder 2 bis k oder so schon richtig sein. Jedenfalls, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, das ist ja klar. Immer dann, wenn man solche Kongruenzen hat und die Voraussetzungen erfüllt sind, dann soll die Aussage des Satzes richtig sein, sprich, dann soll das simultan lösbar sein. Das ist unsere Voraussetzung in diesem Teil der Induktion, wo wir jetzt von k-1 zu k gehen wollen. Und jetzt kommt so ein kleiner Kunstgriff. Ich schaue mir nämlich jetzt für jedes i von 2 bis k eine Kongruenz an, die erstmal ein bisschen anders aussieht. Und die kriegt eine Bezeichnung. Unser ursprüngliches System von Kongruenzen hieß ja Stern. Jetzt kommt ein System von Kongruenzen, das ein bisschen anders aussieht, und das heißt Doppelstern. Und wir sehen dann gleich, wie das zusammenpasst. Sei y aus z so, dass für alle i aus der Menge 2 bis k gilt, und das kann ich machen per Induktion, schreibe ich gleich dazu, und dieses System heißt Doppelstern. Jetzt geht's weiter. Ich nehme also dieses y her, das behalte ich quasi im Hinterkopf, und jetzt verwende ich das, egal welches i ich hier nehme, aus 2 bis k, dass dann das mi, was hier hinten steht, modulo den ich rechne, teilerfremd ist zu m1. Denn so waren die ja gewählt, diese m's, die waren ja alle paarweise teilerfremd. Also halte ich jetzt mal kurz fest, i aus 2 bis k, dann ist nach Voraussetzung mi teilerfremd zu m1. Und jetzt kommt wieder der Trick, den wir schon kennen. Wenn man teilerfremd ist mit z, dann ist 1 ein DDT. Also kann man 1 als Linearkombination schreiben, und auf die Art und Weise kriegt man dann so ein multiplikatives Inverses, modulo irgendwas. Den Trick haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Deswegen schreibe ich das auch schon etwas kürzer hin. Also existiert mit Satz 319 ein, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Ding heißen soll. Ich nenne das mal TI, das gehört dann zu MI, zu dieser Gleichung. Ein TI aus Z, so, das, jetzt schreibe ich sofort die Kongruenz modulo 1 hin. M1 mal TI, Kongruenz 1, Mod M1. Genau wie vorhin, nur dass ich jetzt die Linearkombination dazwischen weggelassen habe, also diesen Schritt 1 gleich irgendwas mal MI, plus irgendwas mal M1. Den Schritt habe ich weggelassen, sondern habe sofort eine Kongruenz modulo MI hingeschrieben. Und wenn ich das habe, dann kann ich jetzt, wenn ich irgendwo M1 mal TI sehe in einer Kongruenz, das immer durch 1 ersetzen. Jedenfalls, wenn ich modulo MI rechne. Und ich möchte das I jetzt kurz verhalten und genau das tun. Und die nächste Kongruenz heißt Trippelstern. So einen kriegen wir jetzt auch wieder für jedes I. Trippelstern sieht so aus. gleiche wie y mal 1. Und 1 ist kongruent zu m1 mal ti. Also darf ich das da einsetzen, wenn ich Modulo m hier rechne. Und das habe ich vor. Also schreibe ich hier m1 mal ti. So, wie geht es jetzt weiter? Ich habe jetzt die 1 ersetzt durch m1 mal ti. Jetzt möchte ich als nächstes y mal m1 ersetzen. Auch wieder mod mi, das ist das gleiche mi, deswegen darf ich das. Und ich ersetze das jetzt durch die rechte Seite. Ai minus a1. Und dann bleibt noch t übrig, also habe ich geschrieben ai minus a1 mal ti. Und das ganze mod mi. Wer braucht Farbe für das Einsetzen? Niemand, war anscheinend gut genug weg hier. Waren ja nur zwei Einsätze. Okay, ansonsten Bescheid sagen. So, jetzt haben wir das. Jetzt steht hier also eine Kongruenz mit einem Y, was wir nicht kennen. Y kongruent irgendwas mal Ti mod Mi. Ah, Moment. Per Induktion finden wir ein Y, was das erfüllt. Denn diese Gleichung Trippelstern haben wir jetzt für alle E auf 2 bis K, das sind K minus 1 Kongruenzen. Hier stehen irgendwelche ganzen Zahlen, hinten stehen diese MI, die paarweise teilerfremd sind, das heißt, wir können mit Induktion argumentieren und bekommen ein Y, was das tut. So, das heißt, per Induktion kann ich jetzt sagen, diese Kongruenzen in Trippelstern erfüllt sind. Und das soll jetzt für alle E aus der Menge 2 bis K stimmen. Gleichzeitig. Jetzt unsere gesuchte Lösung ist, und zwar für alle K Kongruenzen. Und wir gucken noch mal kurz warum. Warum ist Y jetzt, nicht ganz, Moment. Nein, stopp. Dann ist nicht Y wie gewünscht, sondern das nicht falsch anschreiben. Das war nur ein Fehlerfall. A1 plus Y mal M1 ist dann gewünscht. Genau. Und das kann man jetzt durch Einsetzen einfach nachprüfen. Aus der Tatsache, dass Y diese Trippelsternkongruenzen löst, kann man durch Umformen sehen, dass diese Zahl die ursprünglichen Kongruenzen, die in Sternen stehen, löst. Erstmal nur für alle i von k von 2 bis k. Aber der Witz ist, dass wir ja gesehen haben, dass a1 und alles, was sich von a1 nur um ein Vielfaches von m1 unterscheidet, die erste Kongruenz löst. Also sind dann alle gelöst. Und damit ist dann Lemma 716 bewiesen. Ich wische mal kurz und dann schreibe ich auch einen Satz dazu hin. Und dieses System Doppelstern, das wir da zwischendurch hingeschrieben haben, das war quasi nur so eine Hilfskonstruktion, um auf die Idee zu kommen, wie man nach so einem Y suchen muss. Deswegen dieser Zwischenschritt und dann kommt das eigentliche Induktionsargument. Also, was habe ich gerade gesagt? Was wollte ich hinschreiben? Dann ist das wie gewünscht. Wir können ja mal machen, denn denn mit y, mit d, wenn du nimmst, schreibt man es halt hin. Mit a1 plus y mal m1 für alle i aus 2 bis k. Und die letzte noch fehlende Konkurrenz, nämlich die für 1. Nur um ein Vielfaches von M1 von A1 unterscheidet, auch eine Lösung ist. So, Schlussbemerkung. Und wir überlegen nochmal kurz, was wir gemacht haben. So, was war hier los? Wir hatten ein System von insgesamt K-Kongruenzen, die wir gleichzeitig lösen wollten. Dann haben wir gesehen, wenn das nur eine Kongruenz ist, ist alles klar und wir wissen, wie das geht. Dann argumentieren wir per Induktion, machen einen Hilfsschritt dazwischen mit einer Kongruenz, die etwas anders aussieht und überlegen uns dann, daraus kann man jetzt K-1-Kongruenzen basteln, die alles erfüllen, was wir da im Satz stehen haben. Per Induktion sind die simultan lösbar. Und aus einer solchen Lösung Y kann man dann ein Element basteln, das nicht nur diese K-1-Kongruenzen per Induktion löst, sondern eben auch noch die erste, mit der wir angefangen haben. Das war die Idee hier. Und die Teilerfremdheit ging an einer Stelle ganz entscheidend ein, so wie sie hier gerade immer eingeht. Wenn wir zwei teilerfremde ganze Zahlen haben, dann können wir die 1 als Linearkombination darstellen. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie lieber in Ringsprache denken, wenn wir zwei teilerfremde ganze Zahlen haben, dann repräsentieren die, also dann repräsentiert die eine im Faktorring modulo die andere mal z ein Element, das multiplikativ invertierbar ist. Und das kann man eben in zwei Richtungen spielen. So. Das war der chinesische Restsatz. Und jetzt gucken wir mal, was der mit der Eulerschen Bifunktion zu tun hat. Denn das nächste Resultat wird dieses letzte verbleibende Problem lösen, dass wir, wenn wir so eine Darstellung haben, eine natürliche Zahl in Primfaktorzerlegung, dass wir dann ja nicht nur wissen müssen, was mit den Primzahlpotenzen los ist, sondern auch, wie sich das mit dem Produkt verträgt. Und da sehen wir jetzt, das funktioniert wunderbar. Die Eulersche Bifunktion verträgt sich mit der Multiplikation von Zahlen, solange die beiden Zahlen teilerfremd sind, die wir da haben. Also Vorsicht, man hat keine allgemeine Verträglichkeit mit der Multiplikation, aber man hat Verträglichkeit, wenn die Faktoren teilerfremd sind. Und dann ist alles klar. Wenn ich nämlich dann da so ein n stehen habe in Primfaktorzerlegung und möchte phi davon ausrechnen, dann schreibe ich das mit den Primzahlpotenzen hin, darf dann phi reinziehen und vor die jeweiligen Primfaktoren, also die Primzahlpotenzen schreiben, weil die ja paarweise teilerfremd sind, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und für die Primfaktoren und deren Potenzen wissen wir, wie es geht. Das ist also jetzt der Plan, dahin zu kommen. Und der Beweis ist auch wieder sowas mit Zählen. Da werde ich gleich erstmal ordentlich wischen. Da braucht nämlich mehr Platz. Da ist dann immer noch die Frage, wie praktikabel das ist. Denn wenn ich phi von n ausrechne mit einer solchen Formel, die auf einer Primfaktorzerlegung beruht, dann muss ich ja erstmal die Primfaktorzerlegung ausrechnen. Und wir haben schon darüber gesprochen, Zahlen auf Primalität zu testen ist schwierig. Bei Zahlen, bei denen man gesehen hat, dass sie nicht prim sind, eine Primfaktorzerlegung hinzuschreiben, ist auch schwierig, algorithmisch. Das heißt, es ist immer noch nicht so klar, was einem jetzt praktisch wirklich nützt. Aber für das, was wir so machen wollen, wo mit der Hand TFN bestimmt schon nervig wäre, ist diese Formel wirklich sehr, sehr praktisch. Außerdem öffnet das so ein bisschen den Blick in andere Bereiche der Zahlentheorie. Falls Sie das spannend finden, es gibt später noch einen Podcast-Trailer für Spezialvorlesungen. Und bei Zahlentheorie gibt es ein ganzes Kapitel, was sich nur mit solchen Funktionen befasst, die in den natürlichen Zahlen starten und dann irgendwas machen. Also zum Beispiel hier phi. Oder es gibt noch auf was anderes Zeug, was man machen kann. Da wird irgendwas ausgerechnet und dann ist immer die Frage, verträgt sich diese Abbildung mit der Multiplikation zum Beispiel? Und wenn ja, dann kann man häufig irgendwelche schönen Formeln beweisen und so. Darauf ist dann keiner Vorwurf. Und Um die Beweisstrategie jetzt schon mal so ein bisschen zu sehen, zeige ich Ihnen das, bevor ich die Tafel wische. Die Idee ist jetzt, dass wir da diese beiden Zahlen a und b haben und die sind teilerfremd und dann definieren wir eine Länge, die e heißt. E besteht aus Pärchen. Diese Pärchen haben als Einträge natürliche Zahlen. Die erste soll kleiner gleich a sein, die zweite kleiner gleich b. Und jetzt sollen die auch noch so ausgewählt sein, dass nicht gleichzeitig die beiden Einträge teilerfremd zu a bzw. b sind. Das heißt, der erste Eintrag soll nicht teilerfremd zu a sein oder der zweite Eintrag soll nicht teilerfremd zu b sein. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Weil das so ist, werde ich gleich da so einen Schmierzettel an der Tafel haben und werde an einem konkreten Beispiel so ein, zwei Sachen hinschreiben, wie das da aussehen würde. Zur Orientierung, in der Hoffnung, dass Sie das hilfreich finden. Und dann können Sie ja mal gucken, ob Sie noch mehr brauchen und können das dann anonym sagen. Aber eigentlich zählen wir jetzt nur auf geschickte Weise solche Pärchen ab. Mitlaufen lassen möchte, a gleich 4 und b gleich 7. Die sind teilerfremd, aber es ist jetzt nicht super langweilig, hoffe ich. Und jetzt können wir natürlich hingehen und können Phi von 4 mal 7, also Phi von 28, einfach ausrechnen. Das geht auch noch zu Fuß ganz gut, aber ich will ja illustrieren, was diese Menge E macht. Und ein Element aus der Menge E ist zum Beispiel, in dieser Situation hier, wenn a gleich 4 ist und b gleich 7. Wir gucken einmal nach, warum das so ist. 2 ist eine natürliche Zahl und kleiner gleich 4, das ist okay. 3 ist eine natürliche Zahl und kleiner gleich 7, das ist auch okay. Und jetzt sollen ja nicht beide Einträge teilerfremd sein zu den jeweiligen, wozu sie gehören. Und dann gucken wir auch einmal nach. 2 ist nicht teilerfremd zu 4. Und dann ist egal, dass 3 teilerfremd zu 7 ist, denn die dürfen ja auch beide nicht teilerfremd sein. Da gucken wir jetzt nicht weiter nach. Sondern der erste Eintrag ist der, der dafür sorgt, dass dieses Element in der Menge E liegt. Und ich hoffe, das hilft ein bisschen, um sich das vorzustellen, wie man darauf kommt, sich diese Menge anzugucken. Wir können die Menge jetzt einmal abzählen, indem wir halt gucken, ja, wie viele Tupel liegen da drin, wenn man ganz naiv zählt. Man zählt alle Tupel, das sind offensichtlich A mal B Stück. Denn ich habe ja A-Möglichkeiten für die erste Komponente und B-Möglichkeiten für die zweite, wenn ich keine Einschränkung mache. Minus die, die rausfliegen, weil in beiden Komponenten etwas steht, was jeweils teilerfremd ist, zu A bzw. B. Aber wenn das passiert, dann zähle ich ja quasi gerade Phi von A für die erste Komponente und Phi von B für die zweite. Das heißt, so komme ich auf die erste naive Art zu zählen, wie viele Tupel in E liegen. Alle möglichen Tupel ohne Einschränkung, das sind A mal B Stück, minus die, die offensichtlich rausfliegen, das sind Phi mal A mal Phi von B Stück. So, Möglichkeit 1. Und jetzt zählen wir nochmal anders und durch dieses andere Zählen wird am Ende herauskommen, dass die Gleichheit stimmt, die wir im Lemma behaupten. Das ist jetzt die Beweisstrategie. Ich glaube, da steht nur, wir zählen anders, genau. Und wie wir anders zählen, das gucken wir uns jetzt zusammen an der Tafel an. Das ist also jetzt der Beweis von Lemma 7.17. Und ich werde noch ein, zwei Mal darüber hüpfen und irgendwas an diesem Beispiel machen, aber ich werde nicht den ganzen Beweis für dieses Beispiel durchwichsen. Da schlage ich vor, dass wenn Sie merken zwischendurch, dass Sie stecken bleiben, dass Sie das dann selbst einmal versuchen. Denn manchmal versteht man so einen Beweis ja besser, wenn man das einmal konkret sich durchguckt, wie die Argumente aussehen. Und wie immer, wenn Sie dann da hängen bleiben, dann sagen Sie es einfach schon. Gut. Wir zählen, indem wir Abbildungen definieren. Und zwar fange ich an, indem ich eine Abbildung definiere von der Menge der Zahlen, die kleiner sind, kleiner gleich a mal b, aber die nicht in TF a mal b liegen, hinein in die Tupel in E. Das ist also die Idee für die erste Abbildung. Das kommt hier so als Schnittzettel hin. Die Idee für die erste Abbildung. Startbereich wird die Menge von 1 bis A mal B ohne TF A mal B. Und der Zielbereich wird E. Das ist die erste Idee. Ja.
Doch vorhin diesen einen Satz, wo wir das mit den Primzahlen gesagt haben, richtig? Folgt 7, 17 nicht mehr oder weniger direkt daraus?
Nee, weil sie ja für Primzahlpotenzen noch was machen müssen.
Achso, das haben wir jetzt.
Ja.
Das fehlt uns.
Genau, Teilabgrenz heißt ja nicht, dass das dann Primzahlen sind, sondern das können ja dann immer noch zusammengesetzte Zahlen sein, die einfach nur keine Primfaktoren gemeinsam haben. Das ist ein bisschen kompliziert.
Ja, kann ihr dann Primzahlen dann zerlegen.
Ja, aber Sie haben ja kein Resultat, was Ihnen den ersten Schritt gibt. In dem Moment, wo Sie zwei Zahlen haben, zwei verschiedene Primzahlen oder Potenzen davon, kommen Sie nicht weiter. Da haben Sie erstmal nichts. Sondern nur, wenn das Primzahlen wären, dann könnten Sie hoffen, dass Sie da was machen können. Und selbst dann, Sie haben noch keine Verträglichkeit mit dem Produkt, leider bisher. Das ist genau das, weswegen wir das jetzt machen müssen. Wir basteln die Abbildung ganz konkret, indem wir anfangen. Seit T aus dieser Menge 1 bis A mal B ohne TF von A mal B. Und ich habe hier drüben ein Beispiel für uns mit A gleich 4 und B gleich 7, wo ich als T auswähle 14. 14 kommt aus der Menge 1 bis 28, ist aber nicht teilerfremd zu 28, wie man deutlich sehen kann. Die gemeinsamen Teiler, die keine Einheiten sind, sind 2, 7 und 14. Okay, das heißt, da haben wir jetzt ein Beispiel. Und jetzt ist die Idee, wenn t ja nicht teilerfremd zu a mal b ist, dann gibt es eine Primzahl, die gleichzeitig t teilt und a mal b. Ansonsten wären sie ja teilerfremd. Und wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, teilt sie einen der Faktoren, also teilt sie a oder b. Und das bedeutet, dass dann a und t oder b und t nicht teilerfremd. Für beide so eine Primzahl finden kann. Okay. Das heißt, T liegt nicht in TFA oder T liegt nicht in TFB, beziehungsweise ist nicht zu einem Element daraus kongruent. Und das heißt jetzt, ich glaube, ich möchte es noch ein bisschen schöner machen, beziehungsweise ist nicht kongruent mod a mal b zu einer Zahl darin, in einer dieser Mengen. Und das nehme ich als Motivation, um jetzt Zahlen auszuwählen in den Mengen 1 bis a bzw. 1 bis b, die kongruent sind zu t, modulo a bzw. modulo b. Und das mache ich folgendermaßen. Sein T1 aus der Menge 1 bis A. Und wie heißt das andere Ding? Das heißt, glaube ich, R1 aus der Menge 1 bis B. So, das folgende Bild. Und ich illustriere 3t ist jetzt ja die 14 in dem Beispiel. Und wir haben jetzt schon gesehen, 14 ist in dem Fall ja sogar weder zu a noch zu beta gefremd, also weder zu 4 noch zu 7, das ist ja sogar noch stärker als das, was da steht, beides ist gleichzeitig erlaubt. Und jetzt suche ich nach Zahlen, die kongruent sind dazu und aber klein genug, dass ich die sehe, einmal im Bereich von 1 bis a und einmal im Bereich von 1 bis b. Ich suche jetzt also in diesem Beispiel nach einem t1, was kongruent ist zu t, modulo 4 und im Bereich 1 bis 4 liegt. Und da kann ich zum Beispiel t1 und t2 auswählen. 2 liegt in der Menge 1 bis 4 und ist kongruent zu 14 modulo 4. Denn 14 minus 2 ist 12, ist die Vierteilung. Und als R1 könnte ich jetzt wählen, muss ich kurz nachdenken, da könnte ich, glaube ich, einfach die 7 wählen. Denn 7 ist kongruent zu 14 modulo 7, ja, die sind ja beide kongruent zu 0 und es liegt in der Menge 1 bis 7. Ja, passt. Das heißt, so könnte ich in dem konkreten Beispiel T1 und R1 auswählen. Wegen der Vorüberlegung, dass T1 nicht in TFA liegt und dass, oder dass R1 nicht in TFB liegt. Je nachdem, was vorher stimmte, und in dem Beispiel haben wir gesehen, es gibt sogar beides. Was heißt das jetzt? Ich will zurück zur Menge E und wir gucken uns jetzt mal das Tupel an, T1, R1. Der erste Eintrag kommt aus der Menge 1 bis A, passt. Der zweite Eintrag kommt aus der Menge 1 bis B, passt. Und an einer der beiden Stellen haben wir nicht die Teilaufmerksamkeit zu A bzw. B. Also landen wir in der Menge E. Und jetzt habe ich sehr lange geredet, um eine Abbildung zu definieren, aber wir mussten erklären, warum das eine sinnvolle Abbildung wird. Es gibt in dieser Menge nur genau eine Möglichkeit, wie ich so ein T1 auswählen kann und nur genau eine Möglichkeit hier, wie ich so ein R1 auswählen kann, sodass also, wenn ich all das beachte, was da steht, was wir beachten sollen, ich diesem T, mit dem ich angefangen habe, genau ein solches Tupel in E zuweisen kann. Und das soll jetzt das Bild sein von T unter Alpha. So definieren wir eine Abbildung Alpha von der Menge, mit der wir angefangen haben. Nach E. Und ich schreibe es jetzt abgekürzt hin, weil ich gerade gesagt habe, warum man auf all diese Zwischenschritte achten muss, damit da wirklich ein Bild rauskommt für alle T aus der Menge. Tatsächlich in der Menge E. Und jetzt gucken wir, was für Eigenschaften diese Abbildung Alpha hat. Ich behaupte, dass sie injektiv ist. Gesundheit. Das ist unsere nächste Zwischenbehauptung. So, und wir machen das wirklich zu Fuß. Injektivität zu Fuß, wie ging das nochmal? Man nimmt irgendwelche Sachen her, bildet die ab und setzt voraus, dass die Bilder gleich sind und zeigt, dass dann die Urbilder gleich waren. Okay, also ganz langweilig. Sein C und D aus T, so, dass die Bilder gleich sind. Dann muss ich die Bilder jetzt noch so hinschreiben, dass ich sehe, was da los ist. Für C brauche ich jetzt also zwei solche Tupeleinträge und für D auch. Die müssen jetzt noch irgendwelchen Namen kriegen. Na gut, aber wenn das das gleiche Tupel ist, dann kann ich ja auch die gleichen Buchstaben nehmen. Wen stört es, wenn ich wieder T1 und R1 benutze? Stört niemanden. Klein T1 aus der Menge 1 bis A. Achso, das kann ich ja, kann ich ja direkt so hinschreiben, dass alles klar ist und ich die ganze Notation nicht brauche. Ich schreibe das Bild einfach hin als T1, R1. Also C hoch Alpha gleich T1, R1 gleich D hoch Alpha. Und dann weiß ich jetzt etwas über T1 und R1. Ich weiß, dass der erste Eintrag aus der Menge 1 bis A kommt, der zweite kommt aus der Menge 1 bis B und an mindestens einer der beiden Stellen habe ich keine Teilerkrankheit. Und das nutze ich jetzt aus. Und ich nutze aus, wie in der Konstruktion diese Einträge in dem Tupel in E zustande gekommen sind. Denn die sind ja so zustande gekommen, dass man etwas gesucht hat, was einerseits kongruent war zu dem Ursprungsding Mod A und andererseits etwas, was kongruent war zu dem Ursprungsding Mod B, sodass ich also jetzt weiß, dass das erste Teil hier, T1, kongruent ist zu C und auch zu D, Modulo A. Und ich weiß, dass das zweite Teil kongruent ist zu C und auch zu D, Modulo B. Das ist interessant. Jetzt gucken Sie nämlich gleichzeitig sehr freundlich und so ein bisschen irritiert. So, glaube ich etwas? Entschuldigung, aber wenn Ihre Gesichtsfrage so interessant ist, habe ich das Bedürfnis, das zu kommentieren. Nach Konstruktion. Definition ist jetzt A ein Teiler von C minus D und B ist ein Teiler von C minus D. Okay. Also ist C minus D durch A und B teilbar in Z. Moment, wir hatten eine Voraussetzung an A und B. Wir hatten eine Voraussetzung. A und B sind teilerfremd. Und wenn zwei teilerfremde Zahlen etwas teilen, dann teilt ihr Produkt das auch. Das ist ja eins von diesen Wundern, sowas ja normalerweise falsch. Aber wenn A und B teilerfremd sind, dann stimmt das und das ist Lemma 325 Teil A, wo das steht. Und ich kann es gar nicht genug feiern. Sodass mit Lemma 325 A und mit der Voraussetzung, dass A und B teilerfremd sind, aber später können wir das schneller argumentieren. Da kann man dann sagen, wenn man so eine Kongruenz hat für zwei Zahlen und die teilerfremd sind, hat man die Kongruenz automatisch für das Produkt. Wir haben gerade gesehen, wie das geht. Schön. Somit ist A kongruent, C kongruent D mod A mal B. Und jetzt gucken wir, wo die herkommen. C und D kamen aus der Menge T. Was war T? Habe ich? Ah! Haha! Okay, das passiert, wenn ich improvisiere und von meinen Notizen abweiche. Zwischendurch habe ich so ungefähr dreimal gedacht, dass es mich total nervt, diese Menge hinzuschreiben von 1 bis A mal B ohne TF A mal B. Ja klar nervt mich das. Und normalerweise, wenn mich was nervt, gebe ich dem sofort am Anfang des Beweises einen Namen. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch nicht hingeschrieben. Selber schuld, würde ich sagen. Also, tun wir so, als wäre mir vor 3 Minuten aufgefallen, dass mich das nervt. Und ich hätte diese Menge damals schon Tee genannt. Und warum haben Sie sich eigentlich nicht beschwert, als ich hier Tee gesagt habe? Wahrscheinlich, weil Sie geahnt haben, was das sein soll. Okay, völlig in Ordnung. Wir haben jetzt diese nervige Menge, von der die Abbildung startet, Tee genannt. Dann kann ich das jetzt benutzen. Und was war Tee nochmal? Die Menge von 1 bis A mal B, ohne irgendwas. Wenn innerhalb dieser Menge 2 Sachen kongruent sind oder nur A mal B, dann müssen sie gleich sein. Denn in der Menge von 1 bis A mal B kommt ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich durch A mal B teile mit Rest, jeder mögliche Rest, der da in der Menge überhaupt vorkommen kann, nur genau einmal vor. Da C und D aus der Menge 1 bis A mal B kommen, muss jetzt C gleich B sein. Und das war die ursprüngliche Aussage, die wir zeigen wollten. Wenn C und D das gleiche Bild unter Alpha haben, dann sind sie gleich. Und wir haben gesehen, ja, wir mussten so ein bisschen arbeiten, aber es war eigentlich ganz okay. Und wir haben benutzt, dass A und B teilerfremd sind. Und was nützt uns jetzt, dass diese Abbildung injektiv ist? Naja, ich starte in, das dürfen Sie Bild malen. Ich starte in T und jetzt bilde ich ab. Und die Bilder sind paarweise verschieden. Wie viele Elemente müssen dann in E mindestens sein, im Zielbereich? Na, so viele wie ich Startelemente habe. Sonst hätte ich genug Platz. Heißt also, dass ich jetzt aus diesem ersten Teil des Beweises schlussfolgern kann, dass die Menge E mindestens so groß ist wie die Menge T. Wir wollen also jetzt argumentieren, dass gleichzeitig E höchstens so groß ist wie T, dann haben wir Gleichheit und dann zeigt das das Lemma. Und die Idee ist jetzt, dass wir mit E starten und auch wieder eine geschickte Abbildung basteln und dann benutzen wir wieder so ähnliche Argumente. Und diese Abbildung, die in die andere Richtung geht, heißt Beta. Die heißt doch bestimmt Beta. Genau, sie heißt Beta. Und auch da werde ich wieder kurz die Idee erklären an dem Beispiel oben. Das habe ich natürlich gar nicht gut gemacht, dass ich da eine Zeile so vollgeschrieben habe. Okay, ich übe das noch. Das wird noch besser. In dem Beispiel da oben, wir wollen jetzt ja andersrum gehen, also von der Menge E in die Menge T. Das heißt, ich kann ja einfach mal bei dem Element 2,3 starten. Und das möchte ich jetzt abbilden und ich möchte gerne in der Menge T landen. Ich brauche also jetzt eine einzelne Zahl, auf die ich dieses Pärchen abbilde. Und die einzelne Zahl, auf die ich in diesem Beispiel abbilden würde, wäre die Zahl 10. Und ich erkläre kurz warum. Die Zahl 10 hat die Eigenschaft, dass sie gleichzeitig kongruent ist zu 2, also zum ersten Eumel hier, Modulo 4, und sie ist kongruent zum zweiten Eintrag, Modulo 7. Und sowas gibt es. Beta macht einfach genau das. Beta sucht eine Zahl, die kongruent ist zum ersten Eintrag, Modulo A, und zum zweiten Eintrag Modulo B. Und warum das geht, sehen wir gleich. Aber was die Abbildung dann macht, ist, glaube ich, hoffentlich klar. Und dann gucken wir wieder, warum die injektiv ist. Und dann haben wir das, was hier steht, in die andere Richtung. Und dann sind wir fertig. Gut, basteln wir also die Abbildung. Geht es folgendermaßen los. Ich habe es ja gerade schon erklärt. Sei x und dann auch e. Sei dann, und zwar mit dem chinesischen Restsatz, den wir gerade bewiesen haben, s aus z so, dass s einerseits kongruent ist zum ersten Eintrag, also x mod a, und gleichzeitig kongruent zum zweiten Eintrag mod b. Und das geht, weil A und B teilerfremd sind und weil wir den chinesischen Restsatz zur Verfügung haben. Und mein Beispiel gemacht habe, da habe ich die Zahl 10 ausgewählt und hatte damit dann direkt eine Zahl, die klein genug war, dass sie in der Menge von 1 bis a mal b liegt. Aber wenn ich hier irgendeine Lösung suche, kann es natürlich sein, dass ich zufällig über eine stolpere, die nicht ins Sammeln liegt. Dann muss ich also jetzt noch diese Zahl s, die ich gefunden habe, ersetzen durch ein dazu kongruentes Eumelchen in der Menge 1 bis a mal b. Und das ist dann eindeutig bestimmt. Wenn ich dieses S einmal habe, und da ist egal was, ich finde vielleicht ganz viele Lösungen, aber wenn ich das einmal habe, finde ich nur genau eine zu A mal B kongruente Zahl dazu, modulo A mal B kongruente Zahl dazu in der Menge 1 bis A mal B. Seit T aus der Menge 1 bis A mal B die eindeutig bestimmte zu S mod A mal B kongruente Zahl. Und dann ist jetzt die Frage, landen wir in der Menge T oder haben wir irgendwas falsch gemacht? Denn ich will ja eigentlich zu T. Und das heißt, ich muss jetzt hier noch die Leute verarzten, die zu A mal B Teilerfremd sind. Könnte es sein, dass ich da gelandet bin zufällig? Überlegen wir doch mal kurz. Angenommen, T sei Teilerfremd zu A mal B. Dann ist T ja insbesondere auch zu A Teilerfremd und zu B. Denn wenn es dann gemeinsam Teiler gäbe, würde ich den ja in A mal B sehen. Okay, jetzt ist T also Teilerfremd zu A und zu B. Dann ist auch S Teilerfremd zu A und zu B. Also sind X und Y Teilerfremd zu A bzw. zu B. Also habe ich jetzt hier ein Pärchen stehen, wo die beiden Einträge teilerfremd sind, einmal zu A und einmal zu B. Und das ist aber in der Definition der Menge E nicht erlaubt. Nochmal andersrum. X ist nicht teilerfremd zu A oder Y ist nicht teilerfremd zu B. Dementsprechend ist S nicht teilerfremd zu A oder nicht teilerfremd zu B. Und deswegen ist auch T nicht teilerfremd zu A oder zu B. Kann also nicht zum Produkt teilerfremd sein. Das ist das gleiche Argument wie die andere Richtung erzählt und ich hoffe, dass eine der beiden Richtungen jetzt für Sie gut war. Die Definition von E ist T nicht in der Menge T, aber E. Also können wir definieren, das haben wir uns gerade klar gemacht, wie gerade konstruiert. So, dann haben wir eine schöne Abbildung Beta und wir gucken wieder nach, ob die injektiv ist. Dann sind wir nämlich fertig. So, wir machen das. Wieder zu Fuß, wir nehmen also wieder Elemente her, die das gleiche Bild haben. Jetzt brauche ich ganz viele Buchstaben. Sein x, y und v, also jeweils die Tupel, aus E so, dass x, y unter Beta das gleiche ist wie v unter Beta. Und diesmal schreibe ich das Bild gleich hin, ich mache das nicht so umständlich wie oben. Und das Bild heißt einfach T aus T. Und wir wollen zeigen, dass die Tupel gleich sind. Und damit zwei solche Tupel gleich sind, müssen die Einträge jeweils übereinstimmen. Also müssen wir uns jetzt irgendwie um diese Einträge kümmern. Und die Frage ist, was wir überhaupt wissen. Ich schreibe jetzt mal ein bisschen das hin, was wir wissen, was man sofort sehen kann. Und dann wische ich die andere Tafel, um weiterzumachen. Die Definition von Beta. Na, wir sind ja auf dieses T gekommen, indem wir etwas gebastelt haben mit dem chinesischen Restsatz, was kongruent ist zum ersten Eintrag mod A und zum zweiten Eintrag mod B. Das heißt, das T das erfüllen muss, und zwar für beide Tupel. Das ist einfach die Konstruktion von Beta. Es ist also X kongruent T kongruent U mod A und ist das, was die Konstruktion der Abbildung Wetter uns sagt. Und jetzt klappt doch hoffentlich wieder so ein ähnlicher Trick wie gerade. Wenn man in der Menge E liegt, dann ist der erste Eintrag im Tupel höchstens A. Der kommt aus der Menge 1 bis A. Das heißt, das ist jetzt etwas, was ich über X und U weiß. Und genauso weiß ich über Y und V, dass sie aus der Menge 1 bis B kommen. Und jetzt können wir vielleicht muss ich dazu gar nichts von hinschreiben, weil wir das gerade schon gesehen haben, sondern wir können einfach zu Fuß überlegen, wenn X und U kongruent sind mod A und beide aus der Menge 1 bis A kommen, dann müssen sie doch gleich sein. In der Menge 1 bis A gibt es doch jede Möglichkeit für jeden Rest beim Teilen durch A nur einmal. Ach so, ja, genau, und hier auch. Y und V kommen beide aus der Menge 1 bis B und sind kongruent mod B, dann müssen sie gleich sein. Wir sehen also, dass diese Einschränkung auf Mengen, wo die Zahlen herkommen dürfen, uns hier hilft bei diesen Argumenten. Stimmt, dann sehen wir das, da x und u aus der Menge 1 bis a kommen und y und v aus der Menge 1 bis b folgt daraus x gleich u und y. Also sind die beiden Tupel sofort gleich. Da mussten wir jetzt gar nichts weiter machen. Deswegen ist Wetter injektiv. Wir haben die Ungleichung, die da oben steht, in die andere Richtung. Denn Wetter geht ja von, wo steht's? Von E nach T. Und Wetter ist injektiv. Das heißt also, es muss mindestens so viele Bilder geben, wie wir Elemente im Startbereich haben. Jetzt haben wir also, dass die Mächtigkeit von E, wo wir angefangen haben, höchstens so groß ist wie die Mächtigkeit von dem Zielbereich T. Und das ist genau die andere Richtung, das heißt, diese beiden Mengen sind gleich groß, das sind ja endliche Mengen, das heißt, wir können da wirklich so mit Mächtigkeiten argumentieren, die natürliche Zahlen sind. Wir hatten einerseits diese Menge E und wir haben schon mal gezählt, wie viele Elemente die hat, nämlich A mal B minus Phi von A mal Phi von B. Wie war das? A mal B minus Phi von A mal Phi von B gleich. Jetzt habe ich hingeschrieben, was die Mächtigkeit von E ist. Jetzt schreibe ich die Mächtigkeit von T hin. Was war nochmal T? Das habe ich dummchen abgewischt, aber ich erinnere mich noch, dass es war die Menge von 1 bis a mal b ohne tf a mal b. Das heißt, das ist dann a mal b, das ist die Anzahl der Elemente ursprünglich, minus die Anzahl der Elemente in der Menge, die wir weggenommen haben, also tf a mal b, was nichts anderes ist als, also die Mächtigkeit hier ist nichts anderes als b von a. Und jetzt starren wir kurz auf diese Gleichung und sehen, dass wir gezeigt haben, was wir zeigen wollten. Denn auf beiden Seiten steht a mal b, das können wir also wegkürzen. Dann haben wir da irgendwas mit Minuszeichen, die interessieren uns nicht. Wir multiplizieren mit minus 1 und dann steht auf der linken Seite phi von a mal phi von b. Und auf der rechten Seite steht phi von a mal b. Und das ist die Gleichung, die wir haben. Fertig! Und ja, man kann solche Argumente anders machen. Man kann irgendwie elementar loszählen und halt immer auf die Teilerkrankheit achten. Aber es macht nicht so viel Spaß. Und das sage ich aus Erfahrung, denn ich habe schon viele solche und so ähnliche Beweise gesehen oder auch selber versucht. Und naja, mehr dazu in der Zahlentheorie-Vorlesung.
Ja. Ist x gleich oder ist x kongruent zu y?
Die sind gleich. In dem Moment, wo die aus der Menge 1 bis a kommen und zueinander kongruent sind in modulo a, müssen sie sogar gleich sein.
Also ist gleich mächtiger als kongruent.
Also Gleichheit ist stärker als Kongruenz, ja. Genau. Okay. Sozusagen ein Spezialfall davon. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ja.
Und sind die T1 und die R1, können die auch gleich sein?
Also, weil sie halt ja, theoretisch schon, genau. Es spricht nichts dagegen. Also wenn die Zahlen, modulo denen ich da irgendwie rechne, zum Beispiel sowas sind wie 5 und 7, dann habe ich ja zum Beispiel die Zahl 2, die zu beiden teilerkrankt ist, sowas kann sein. Aber hier war ja der Witz, dass man Sachen gesucht hat, die zumindest einem der beiden nicht teilerkrankt sind. Mein Beispiel gerade war also genau keins. Aber auch dann geht es, dass man zweimal den gleichen Eintrag hat. Denn wenn zum Beispiel, also dabei A gleich 4 und B gleich 7, hätte ich zum Beispiel, da könnte ich zum Beispiel das Tupel nehmen 2,2. Denn dann ist der erste Eintrag nicht teilerkrankt zu A und der zweite ist teilerkrankt zu B, das ist aber okay. Und da sind die Einträge gleich. Das wäre ein Beispiel für ein Tupel, wo ich beide Einträge setze. In dem Beispiel. Ja, vielen Dank für die Fragen. Hat das geholfen, da so ein Beispiel zu haben, wo man irgendwie mal, okay, danke. Gut, das freut mich. Was machen wir denn als nächstes? Vielleicht gucken wir uns einmal an, wie dann die Formel aussieht, um die Formel auszurechnen. Die steht jetzt hier und die beweise ich auch nicht, weil nämlich der Beweis klar ist aus dem, was wir bisher gesehen haben. Ich schreibe meine natürliche Zahl n einfach hin als Produkt von Hebzahlpotenzen. Und wichtig ist halt, dass ich das ordentlich mache. Ich muss also wirklich jetzt paarweise verschiedene Primzahlen da unten jeweils als Basis stehen haben und das ordentlich zusammenpassen. Und wenn ich das habe, dann kann ich die von n ausrechnen, indem ich nämlich über die Produkte gehe, also diese einzelnen Primzahlpotenzen. Ich darf die jeweils da reinziehen und vor die einzelnen Primzahlpotenzen schreiben. Und dann muss ich ja immer nur noch hinschreiben, was phi von den Primzahlpotenzen. Und phi von den Primzahlpotenzen, hatten wir uns vorhin überlegt, ist immer die Primzahlpotenz selber minus die Primzahlpotenz, wo der Exponent ein niedriger ist. Und genau das steht da. Ich habe es nur ein bisschen anders hingeschrieben. Ich habe nämlich einmal die Primzahl ausgeklammert. Quasi. So anders hingeschrieben. Das ist die Formel für phi von n. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass wenn man erstmal umständlich faktorisieren muss, das dann vielleicht gar nicht so praktisch ist. Aber gut, immerhin hat man eine Formel. Und da Sie ja haufenweise Zeug dazu üben und ausprobieren und rumrechnen sollen, ist das hoffentlich hilfreich, sowas zu haben. Für die Übungsaufgabe. Dann wagen wir doch mal einen kleinen Blick auf das nächste Resultat. Das nächste Resultat ist die angekündigte Verallgemeinerung des kleinen Satzes von Fermat. Der sogenannte Satz von Fermat-Euler wird verschiedenen Leuten zugeschrieben. Wir haben uns entschieden, jetzt diese beiden Namen zu nehmen, die meistens mit diesem Satz in der Literatur assoziiert werden. Und der Satz funktioniert so, dass man eine natürliche Zahl hat, es muss jetzt keine Primzahl sein, und eine ganze Zahl a, die dazu teilerkrankt ist. Wir haben also jetzt die Voraussetzung Primzahl nicht mehr, aber die Voraussetzung teilerkrankt haben wir. Und dann kommt raus, dass man dann die Kongruenz bekommt, a hoch pi von n ist kongruent zu 1 mod n. Und ich möchte diese Vorlesung abschließen heute damit, nicht, dass wir das beweisen, das machen wir nächste Woche, sondern, dass wir einmal kurz gucken, warum der kleine Satz von Fermat daraus folgt. Denn wir gucken uns jetzt hier mal den Spezialfall an, dass n gleich p prim ist und a teilerfremd zu p. Was steht dann da, wenn ich jetzt für n mit Primzahl p einsetze? Dann steht da a hoch p von p, was das gleiche ist wie a hoch. Was war nochmal pi von der Primzahl? Wie war das nochmal, wenn ich eine Primzahl habe und mir dann die dazu Teilerfremden angucke, von 1 bis dahin? P minus 1. Genau, p minus 1. Ich werfe nur p raus, alles andere ist Teilerfremd. Deswegen steht da tatsächlich a hoch p minus 1. Und wenn das also kongruent zu 1 ist, so wie der Satz es sagt, dann kriegen wir das wieder, was im kleinen Satz von Fermat steht, nämlich a hoch p minus 1 Kongruent 1 mod p. In dem Sinne ist es also wirklich eine Verallgemeinerung. Und wir werden sehen, dass auch der Beweis ganz ähnlich funktioniert wie der vom kleinen Satz von Fermat. Aber das machen wir nächste Woche. Es sei denn, Sie haben jetzt noch Fragen. Irgendwie, nö, ich sehe keine. Dann danke, dass Sie mich heute so freundlich angeschaut haben und bis bald.